BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott und herzlich willkommen, sagt heute wieder die Edith Schuhwalter. Und heute machen wir aus unserem Vormittagsratsch wieder einen Schmarz, weil mein Gast aus Niederbayern daheim ist und die Stammhörer unter Ihnen, die kennen es schon, unsere Expertin für alte Rezepte, die Sabine Zellhuber aus dem Rottal. Grüß dich, Sabine, schön, dass du wieder Zeit hast für uns.
Freut mich auch, dass ich da bin. Grüß euch, gut alle miteinander.
Es ist kurz nach 10 Uhr und heute früh hat es noch geheißen, bis 36 Grad wird es warm heute in Bayern. Jetzt sind es doch bloß, in Anführungszeichen, 29. Ist warm genug, oder Sabine, was meinst du?
Mir gelang es leicht, ich bin nicht so warm geicht.
Aber wirklich an die heißesten Tage des Jahres, da mag man ja ein bisschen was anderes essen. Und die kommen ja jetzt nach und nach, die liegen ja unmittelbar vor uns. Da mag man ja was anderes essen, wie wenn es jetzt bloß mal vielleicht 20 oder 25 Grad hat. Was das denn jetzt dafür dann wirklich, was heute schmeckt, aber was dann an die richtig heißen Tage auch noch gut ist, was das dann da einfallen, was man da kochen kann?
Also ich sage einmal, das Wichtigste ist, dass man Ofen nicht einheizen muss, gell, weil uns der auch noch wärmt. Und ich persönlich, ich sage, wie da ist man summiert, da braucht man etwas, was die Lebensgeister weckt. Mhm. Und das ist für mich entweder ein sauerer Knäl, ein Wurstsalat, ein sauerer Presssack, ein Erbsenkäsebrot, das wo ein bisschen sauer ist, dass man ein bisschen Frische hat. Außerdem braucht man ja durch das Schwitzen auch einfach das Salz.
Mhm. Und es ist auch bei den Getränken so, was sauer schmeckt einfach an einem heißen Tag besser, aber beim Erdäpfelkäs, wie geht jetzt der gleich wieder?
Der Erdäpfelkäs, also ein Erdäpfelkäs, da tut man die Kartoffeln einen Tag davor kochen am besten, weil sie nachher nicht so mittelfeste, also nicht mehlige auf keinen Fall. Und dann am anderen Tag tut man es anschauen, tut man es durchdrücken, nachher tut man ein Salz rein, ein bisschen Pfeffer und dann ist es wichtig, dass man einen Sauerrahm rein tut. Und aber dann eine Sahne auch. Und natürlich, was ganz wichtig ist, was auch frisch macht, das ist feiglang geschnittener Zwiebel. Manche mögen gerne einen Kümmel dazu, das ist auch gut. Und dann mischt man vorsichtig durch, also nicht mit dem Mixer, weil wenn die Stärke frei wird, dann wird das so ein zirgerter Lärm, sondern wir werden den schön unterheben, am besten mit einem Teigschaber oder mit einem Holzkohlöffel, einfach unterheben, alle wieder und stehen lassen und dann noch mal anschmecken, ein bisschen Salz dazu, eine Sahne, bis wir das sämige, es soll ja nicht drinnen sein, aber auch nicht so ein fester Sterz, bis man die Cremigkeit einfach erreicht hat, wie man möchte, wie man ein schönes Häuferl aufs Brot aufbringt und dann tut man alle wieder abschmecken und wie gesagt, alle wieder ein bisschen Sahne dazu. Halt dann. So mögen wir mir gern, so schmeckt er uns ein bisschen.
Und der Wurstsalat ist natürlich jetzt am Freitag nicht so angesagt, wenn man eigentlich am Freitag kein Fleisch essen soll, aber der Erdäpfelkäs, der geht natürlich gut.
Der Erdäpfelkäs, der ist tadellos und der sättigt da, weil Kartoffeln eigentlich gut sättigen, gell, auf ein Bauernbrot
auf. Noch dazu, wenn eine Sahne dabei ist.
Genau, noch dazu, wenn eine Sahne dabei ist. Und was natürlich auch wahnsinnig gut ist, das war jetzt zum Beispiel ein Essignil. Ein Essignil ist in die heißen Tage ganz selbst gut.
Das hat meine Oma noch gemacht und ehrlich gesagt, ich kann mich bloß erinnern, es waren Semignil und die sind irgendwie aufgeschnitten worden, aber wie man das dann angemacht hat, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Ein Essignil, das sind, da gingen oft einmal ganz gut die Überblümergnil, weil die ein bisschen härter sind an anderen Tag. Mhm. Ich, wenn ein Essignil mache, eine größere Menge für ein Fest oder so, mache ich es sogar am Vortag auf die Nacht noch. Dann werden sie aufgeschnitten, kann man es schön aufdrapieren auf einen Teller, aber einfach auch so einen halben Zentimeter dick gefiedelt in eine Schüssel rein. Dann macht man ein Dressing, wie man es gern mag, gell? Sein Hausdressing,
wie man es für einen Salat auch machen.
Wie man es für einen Salat auch machen hat. Und das tut man dann kurz bevor man isst, drüber schütten. Und dann fällt Schnittlauch dazu natürlich. Und das erfrischt natürlich. Gell? Und wie gesagt, weckt die Lebensgeister, so sauern ist an. Und Salz braucht man sowieso vom Schwitzen her.
Ja, und das ist jetzt interessant, weil vorher hast du gesagt, beim Erdäpfelkäs, der muss durchziehen, dass er seinen optimalen Geschmack kriegt. Und bei den Essignil war es gerade verkehrt. Da das muss man direkt vorm Essen dann erst
umhauen. Ja, da schütte ich das Dressing erst davor drüber. Genau, also bevor man dann essen.
Und Quark, finde ich einmal, ist zum Beispiel Kartoffeln mit Quark, mit Kräuterquark, das mag ich bloß, wenn es warm ist. Das mag ich an einem kalten Tag gar nicht essen. Ich weiß gar nicht, der Quark ist auch irgendwie kühlend, gell?
Der Quark ist auf alle Fälle kühlend, nicht gerade innerlich, auch äußerlich. Nimmt man ja auch her für Umschläge, gell, einen Quark. Aber natürlich, so zu der Brutzeit ist der Quark, also ein Quark ist ja früher viel gemacht worden. Mhm. Gell, die Leute haben da eher eine Mille gehabt. Da haben wir zum Beispiel einen Hindelkäse gemacht.
Ein Hindelkäse? Was ist denn jetzt das schon
wieder? Genau, der Hindelkäse, das ist ein Quark gewesen und ein Sauerrahm. Und dann ist das mit Salz, Pfeffer und Kümmel und einem schön feingeschnittenen Zwiebel ist das durchgemischt worden. Und das hat man zu der Brotzeit zum Gesichten, zum Radi, ein frisches Maß Bier oder Radler dazu. Und am besten ist es noch, wenn man den Sauerrahm, den wo man rein tut, 2 Tage offen schon in der Küche stehen lässt, weil sie da Milchsäurebakterien bilden und dann wird der Sauerrahm noch geschmackiger.
Ach so.
Genau. Und der selber gemachte Quark, den wo man da zur Verfügung hat, den hat man früher die Singerl gegeben. Also die kleinen Händel, Singerl heißen die bei uns, hat man es gefüttert. Mhm. Genau, und darum nimmt man Händelkäse.
Ach, deswegen. Genau. Okay, da kommt jetzt kein Gockel rein oder Fleisch
nein,
oder
irgendwas. Nein. Und mir, wenn wir den machen, ich tue da Radieserlauffüllung noch, was man halt jetzt zur Verfügung hat. Mhm. Okay, was wir halt haben jetzt.
Was man im Garten hat
schon. Was man im Garten hat. Genau. Mhm. Nein, ist ganz selbst kurz und geschmackig und tut unseren Salzhaushalt wieder auf Vordermann bringen.
Mhm. Geil ist. Und jetzt hast du beim letzten Mal schon gesagt, die schönste Zeit deiner Kindheit, die schönsten Tage hast du eigentlich bei deiner Oma verbracht. Und jetzt darf ich mal interessieren, was hat es eigentlich an den heißen Tag bei der Oma zum Trinken gegeben?
Bei der Oma hat es, erstens einmal, die Oma hat ja noch nicht einmal ein laufendes Wasser gehabt. Da haben wir tatsächlich draußen einen Schöpfbrunnen dran gehängt. Mhm. Okay? Aber wenn die Oma gewusst hat, dass wir mir kommen, dann ist hat der Grahalmann einen stehenden Limo da lassen. Hat schon alle für die Enkelkinder, hat es nachher einen Grahal daheim gehabt.
Mhm. Seid okay. Ihr schon mit dem Limo aufgewachsen? Das war ja eigentlich nichts und gell, nachher betrachtet.
Du, ich sag's dir, wir haben ja daheim an die Feiertag haben wir mal ein Himbeer- oder Waldmeister-Limo gekriegt, aber da hast du auch gemeint, das ist frisch aus dem Mahlkasten rausgekommen.
Ja, die also, Farben, gell,
Wahnsinn. Das möchte ich heute nicht mehr untersuchen müssen. Aber bei der Oma, mei, das hat es halt für die Enkelkinder da, gell? Da hat's halt dann, hat halt der Grahalmann nicht gerade ein Bier für den Opa da lassen, sondern auch einmal ein Grahal.
Ein Grahal, sagt man bei einem, bei uns hat es Springerl geheißen.
Ja.
Der Springerlfahrer kommt ja noch.
Ja, weil es hupft, gell?
Genau. Das hupft. Und genau. Was selber gemacht, was hat man selber gemacht gehabt als Durstlöscher?
Meine Oma, die hat halt dann so einen Holundersirup gemacht. Oder ja. Mei, man hat ja praktisch alles, was überblieben ist, von Einwecker an Obst, ist ja entsaftet worden. Mhm. Da ist am Holzhofer der Entsafter, den sehen nimm ich heute noch her.
Das ist ein Dampfentsafter.
Ein Dampfentsafter, genau, wo vorne der Rüssel, das Glammerl drauf war.
Ja, gell? Genau.
Und das hat man dann in Flaschen angefüllt. Mhm. Und da hat man die Springflaschen gehabt, die Schnappflaschen, weißt du, wo so
Genau. Du hast, wenn ich vor dir stehe.
Ja, genau. Vielen Dank. Und da hat man das angefeilt. Mhm. Okay, und dann hat man halt so ein Wasser, dass ja nichts von da ist, an Kirsch oder was man halt zur Verfügung gehabt hat. Weichsel weiß ich ganz gerne als Saft, der ist ein wenig säuriger gewesen.
Ist da Zucker reingekommen oder war das dann der pure Weichsel oder Kirschsaft?
Nein, da ist schon Zucker reingekommen, weil das hat man einfach braucht zum haltbar machen. Das halt, genau.
Beim Holundersirup ist ja auch, der ist ja hauptsächlich Zucker, wenn man
ehrlich sagt. Der ist ganz viel Zucker, die Sirupsorte.
Man tut ja nicht viel rein. Nein, das ist ja bloß das Wasser ein bisschen
Nein, und der Holundersirup auch, die Wildpflanze. Getränke, die haben halt auch mit den modischen Mischgetränke wie der Hugo oder so, haben die wieder gekommen. Das freut mich ganz narrisch, ehrlich gesagt. Mhm. Weil die Leute auch wieder, ist wieder eine Pflanze, eine Wildpflanze, wenn man so möchte, wo wieder mehr geschätzt wird.
Mhm. Okay. Also ich probiere es auch gern aus, was man alles mit Kräutern auch noch aromatisieren kann oder was man eben was an so warmen Tag halt wirklich selber gemacht, eine Durstlösche ist und da die weiß ich nicht, brauchst die probieren, hätte ja was an zum Verkosten dabei noch.
Auf alle Fälle.
Schauen wir mal. Sie hören BR Heimat und die Sabine Zellhuber ist wieder zu Gast heute. Es ist ja morgen Sommersonnenwende und heute kriegen wir auch schon fast 30 Grad in Bayern. Aber die heißesten Tage des Jahres, die liegen natürlich noch vor uns. Und darum ist es gut, wenn wir jetzt schon ein paar Ideen sammeln für selber gemachte Durstlöscher für die heißesten Tage. Und jetzt habe ich der Sabine schon mal was eingeschenkt, was ich jetzt mitgebracht habe in ein Glasl. Und eine Minze, Steckerl habe ich rein, Zweigerl.
Geht's mir und, gut.
Ja, jetzt warte noch, du hast ja noch gar nicht probiert, Sabine. Ja. Und wir haben gesagt, wir fangen mit dem an, was am wenigsten süß ist. Also tu mal probieren, ob du das gleich, wie du jetzt das findest. Das mag jetzt nicht jeder, sage ich einmal.
Schmeckt ganz gut.
Kannst du es daran, was ist?
Ist Gewitte.
Ja. Genau. Mhm. Nur Quitte, sonst gar nichts. Also es ist nur presste Quitten, so wie man Apfelsaft macht. Mhm. Haben wir halt bei uns beim Obst- und Gartenbauverein, kommen auch die Quitten mitbringen. Und das habe ich vor ein paar Jahren entdeckt, dass wenn wirklich ein heißer Tag ist, das ist so ein Durstlöscher.
Ja.
Aber du machst ja bestimmt selber auch so Mixgetränke, oder?
Ja, also bei uns ist es ja so, dass wir zum Beispiel brutal viele Kirschen haben. Die sind zwar Hochstammbäume, die haben nicht so gut zu der Klange. Mei, und bei uns kommt alles an den Saft rein, was nicht davon laufen kann. Und Äpfel, Birnen habe ich jetzt nicht so viel, dass man es pressen darf. Die tun wir gerade einwecken. Mhm. Aber natürlich tun wir mir hunderte von Liter Apfelsaft pressen.
Mhm. Und ich habe für später auch noch einen aromatisierten Apfelsaft dabei. Den kann ich jetzt nicht rein, weil im Glas ja noch was drin ist. Aber was natürlich, du hast es vorher schon gesagt, ist ja richtig modern geworden wieder, ist der Holundersirup. Und da braucht es ja schon ein bisschen, also letztes Jahr kann ich mich erinnern, hätte man fast keinen zusammengebracht, weil es heißt immer, man sollte an einem sonnigen Tag die Blüten brocken. Und es hat so viel geringt letztes Jahr, dass man fast keinen sonnigen Tag gefunden hat, wo man es einmal brocken hätte können.
Ja.
Und also ich habe gefunden, dass er dann auch tatsächlich nicht ganz so gut war wie in anderen Jahren.
Absolut. Also das ist mit Sicherheit so, dass man, also ich tue ja eher noch im Morgentau dann brocken oder wenn der Wind nicht geht, dass der Blütenstaub nicht heraus ist und ich nehme dann immer die Dolden, da wo ich sehe, da sind einzelne noch zu, weil ich dann weiß, dass der vom Wind, der Blütenstaub noch nicht so verdrungen ist und viele machen ja dann den Feller und waschen dann heuer. Die Heuerblier. Und die sollte man weder für Kirchhall, ich meine, die mit den Feileisen nimmt man eh nicht, aber weder für Kirchhall noch für einen Sirup sollte man die waschen. Die tut man nur anglauben. Weil das, was ja das Aroma macht, ist ja der Blütenstaub.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. So genau habe ich es mir noch gar nicht überlegt, wo eigentlich der tolle Geschmack herkommt,
der auch so ein toller Geruch ist. Sensationell. Mhm. Wir haben das Schlafzimmer einmal gehabt, da ist drunter die Heuerstau gewesen. Mhm. In der Zeit, da bist du ja wie im Feenland gewesen. Gell? Mhm. Also musst natürlich Menge, ich glaube, also musst du umsiedeln, das magst du nicht.
Ja, aber das ist doch,
ich kenne nicht mehr, Ein Traum. Ja, ich schon.
Echt, ehrlich?
Ja, tatsächlich. Neulich hat jemand gesagt, nein, den Heuergeruch, den von den Heuerblieben, da kriege ich Kopfweh.
Ehrlich?
Aber die Leute haben verschieden, gell?
Ja,
die aber die meisten, absolut. Also über 90%, lieben den Duft des Hollers. Das hat ja auch was mit Sommer zu tun, mit dem Übergang.
Ja.
Gell? Ich meine, der Heuer ist ja eine Wahnsinnspflanze. Mhm. Aber da kommen wir ja noch drauf. Gell?
Ja, aber machen wir erst einmal jetzt mit unserem Holundersirup fertig. Da gibt es ja auch verschiedene Rezepte. Die einen, deren nur Zitronen rein, die anderen, deren, also meine Mama macht einfach noch ein Südtiroler Rezept, der tut einen Haufen Zitronensäure auch mit rein.
Zwecks der Haltbarkeit wahrscheinlich auch.
Ja,
gell?
Wie machst denn du?
Also ich tue, also ist natürlich viel Zucker drin. Gell? Mhm.
Zucker wird zuerst einmal in Wasser aufgelöst.
In Wasser aufgelöst, genau. Dann tue ich die, von den Bio-Zitronen die Zitronenscheiben dazu.
Mhm.
Und ganz dünn aufgeschnitten, dass natürlich auch alles rausgeht.
Mhm.
Und dann tue ich auch ein bisschen Zitronensäure rein, aber natürlich jetzt nicht unbedingt wegen dem Geschmack, sondern wegen der Haltbarkeit.
Mhm. Wie viel nimmst du auf einen Liter Zitronensäure?
Oh, da müssen die jetzt tatsächlich nachschauen.
Mhm, aber schon mehr als eine kleine Backe.
Ja, weil man halt auch, weil ich leicht 10 Liter mache.
Also ja dann.
Mhm. Ja, weil man auch nicht bloß selber trinkt, man nimmt es auch zum Verschinger her.
Ja,
gell?
Ist
und
einfach
ich
kurz
bin Nein, wird nichts gekauft, schon gar nichts mit Plastik, sondern so kulinarische Spezialitäten ist doch das, was uns am besten gefreut.
Mhm. Und wie lange lässt du ziehen?
Ich habe so einen Edelstahltopf, da lasse ich ihn schon einmal eine Woche drinnen mit dem Zucker und dann tue ich ihn abseiern und dann tue ich das alles richtig mit der Hand ausdrucken, ganz fest und dann tue ich ihn abfeiern.
Aber Woche, weil da das beste Geschmack
ja,
eigentlich noch drin
genau,
ist.
Genau, das muss man alles erst noch umrühren mit dem Holzlöffel. Das tue ich übrigens, ich habe mir in der Speise am Baum dort stehen, wo es ein wenig kühl ist und dann tue ich jeden Tag mit dem Holzlöffel, den lasse ich sogar schon drin stehen, gell, weil Holz desinfiziert sich ja selber, ist ja ein gutes Mittel, guter Rohstoff. Und da tue ich jeden Tag ein paar Mal. Jetzt mal bin ich an die Speise eingerührt in meinen Sirup.
Wir haben es einmal vergessen, ein paar Tage. Dann haben wir alles wegschmeißen müssen. Dann hat sich
oder geschimmelt.
Umdrauf schon mit dem ganzen Zucker hat sich
ja
geschimmelt.
Ja, wobei ja der Zucker eigentlich ein Schutz sei. So her, gell,
ja, aber wenn es an die Luft kommt, dann tut es wahrscheinlich schon die Bakterien führen.
Ja, da hat man. Also oder vielleicht
aber dann heißt es aber, wenn er ab. Der wird ja nicht mehr abgekocht, der wird ja kalt
genau.
Und da heißt es immer in die Rezepte, haltbar 4 bis 6 Wochen. Also ehrlich gesagt,
wir haben das ganze Jahr.
Ja,
der steht im Keller.
Bis die Neuer gibt.
Dunkel im Keller, Raum voll machen, Okay? Und dann, genau, was man halt natürlich tun muss, das ist die Flasche, die tue ich schon mit richtig, die tue ich ins Kocher die Wasser rein.
Dass sie richtig desinfiziert
sind. Ja. Also da natürlich, wenn da schon ein Boden da ist, dann wachsen die Keime natürlich im Nährboden. Ja.
Also ich denke mir aber wahrscheinlich schreiben es 4 bis 6 Wochen, dass ja nicht jemand sagt, jetzt ist er schlecht geworden und sie haben gesagt, der heute ein Jahr.
Weil das ist ja das Gleiche mit dem Haltbarkeitsdatum. Ja. Also wenn bei mir ein Sauerrahm 4 Wochen drüber ist, also bei mir, ich gebe jetzt da keine Empfehlung, um Gottes Willen, es wäre dabei auch schon so weit, dann mache ich das Ding auf und wenn da nichts drauf ist oder was, das ist ja, das, und es heißt ja auch nicht abgelaufen, sondern es heißt Mindesthaltbarkeitsdatum. Genau. Und ich bin eher so ein bisschen so der Feind vom Lebensmittel wegschmeißen sowieso. Ja. Und dann ist noch ein Becherl und ein Aludeckel und dann darf man das alles im Müll und hätte nicht einmal was gehabt davon. Und dann hätte man die Natur belastet. Da muss man schon dahinter sein. Dass man das auch bei den Rezepten, wenn es jetzt heißt, 150 Gramm Sauerrahm und da haben aber 200 drin, ja, eine damit.
Ja. Also zu viel ist jetzt, gibt es Schlimmeres, wenn zu viel Sauerrahm in einem
genau,
Rezept.
Genau, ja, genau. Nein, das ist einfach so. Ja. Okay, und dann stehen die Prickerl umeinander und dann werden sie kaputt und ja auf der anderen Seite von der Welt hungern die Leute.
Ja. Das geht und jetzt nochmal zum Hojasirup. Also wie gesagt, eigentlich habe ich ihn auch kennengelernt als tolles Getränk. Wenn ein richtig heißer Tag, wenn man heimarbeiten hat, dann passt der Hojasirup am allerbesten. In Wasser rein halt und eiskaltes Wasser mache ich da gerne.
Ja, ja.
Und jetzt habe ich aber entdeckt, dass der im Winter im Ingwertee, das ist ja mindestens genauso gut.
Genau. Also da mag ich zum Beispiel einen Quittensirup auch so gern drin hat. Ja, den mag ich. Also ich ziehe einen Quittensirup, einen Heuersirup fast vor. Aber das ist Geschmackssache. Ich mag einen Heuer brutal gern, den Geschmack und die Holunderblüten. Aber die Quitten ist mir als Durstlöscher fast noch lieber.
Ja, weil es noch zügiger
nicht so,
ist.
Nicht so,
das ist nicht so süß.
Ja, genau, nicht so süß.
Aber jetzt haben wir bloß die Getränke vom Heuer bis jetzt. Was natürlich der absolute Klassiker ist in Bayern, sind die Heuer Kirchl. Und über die darf ich dann gerne jetzt gleich noch der nächsten Musik mit dir reden.
Thank you.
aber die Ehre. Und bevor wir jetzt gleich über die Hollerkirchl reden, habe ich der Sabine Zellhuber noch mal was zum Verkosten eingeschenkt. Und jetzt freue ich mich ein bisschen, weil das hat jetzt nicht gleich dran. Aber kannst du ja noch mal probieren, Sabine.
Du, ja.
Weil bei der Quitte, das muss ich vielleicht sagen, das hat sie ja schon gesehen, bevor ich es eingeschenkt habe, hat sie schon gesagt, kann das ein Quittensaft sein? Das hat schon eine Farbe gekannt, aber jetzt meine ich, habe ich es erwischt.
Also jetzt hast du mich wirklich erwischt, wobei, also wenn es eine einzige Frucht ist, dann weiß ich es jetzt nicht. Ich habe das Gefühl, dass es eine leichte Mischung ist, wo Minze drin ist.
Richtig, Minze ist richtig. Also es ist eine Frucht mit Kräuter. Und Minze ist eins von den Kräutern. Was
Melisse.
Jawohl, genau.
Muss ich noch mehr ein wenig anzuzeln.
Minze, Zitronenmelisse. Das war es eigentlich schon an Kräuter. Und die Grundzutat ist?
Es kann der Apfelsaft sein.
Das ist ein Apfelsaft, ja. Ganz ein normaler Apfelsaft.
Aber es schmeckt göttlich. Also das muss ich ehrlich sagen, mein lieber Schorle Edith, also das ist wirklich sehr gut. Das werde ich nachmachen.
Das ist so einfach und ehrlich gesagt, das kann man jeden Tag machen. Und wann mache ich es? Wenn ich einen Anlass habe, weil ich einen Studiogast habe oder weil ich am Gäste gehe. Und jetzt mal, wenn ich es mache, denke ich mir, Mensch, das kann ja wirklich öfter machen.
Also das ist ganz was
Gutes. Ganz einfach.
Also Leute, Edith hat das super Rezept. Apfelsaft mit Minze und Melisse.
Genau, einfach, ich tue es einfach in den Krug rein, was reingeht an Melisse und zwei Zweigerl Minze dazu. Mit Apfelsaft auffüllen, über
mit
Nacht
kalten Apfelsaft, also den wärmst du auch nicht, oder?
Nein, den normalen also abgefüllten Apfelsaft und einfach über Nacht ziehen lassen und am nächsten Tag abgießen. Und ich mag es einfach gern, wenn es richtig, dann, ich finde, kalt hat es den besten Geschmack. Einfach.
Ja, absolut. Also das kann ich empfehlen, das müsst ihr nachmachen, das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut.
Vielen Dank, Sabine. Aber jetzt gehen wir zu deinen Hollerkirchl. Letzte Frage zum Holundersirup. Ja. Weil da heißt es immer, die grünen Teile sollte man wegschneiden. Und das ist ja schon ein bisschen ein Futzel, aber dass man bloß das Weiße übrig hält.
Ja, also so eben wegschneiden. Das kann ich jetzt gar nicht bestätigen. Ich tue es halt, weil ich da ja in so einen Tegel, wenn ich einen Holundersirup mache, da ist ja der halbe, das ist ja so ein 10-Liter-Tegel, da ist ja schon halber mit Holundersblüten dann voll. Und ich nehme die einfach am Stängel vor mit der Schau runter, dass die ersten zwei Stängel
Verzweigungen
weggehen, dann ungefähr. Also die dicken Stängel schneiden wir weg und dann geht das tschak, tschak, tschak.
Und die schmecken bitter, oder warum tut man die eigentlich weg?
Das weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht, aber ich sage einmal, die Menge, die man braucht, wir möchten ja die Blüten haben.
Wir möchten ja die Blüten
haben. Ja, genau, wir möchten auch nicht so viel Kreuzzeug haben.
Und jetzt sind wir bei den Hollerkirchl. Also Grundrezept Pfannkuchen war quasi, aber jetzt kommen wir zu den Feinheiten. Das, was man nicht im Rezept lesen kann, was bloß Sabine weiß. Wie machst du die?
Also Hollerkirchl, ich mache da gibt es natürlich auch verschiedene Sachen. Ich tue gern das Eiweiß ein wenig anschlagen, also nicht ganz steif schlagen. Dann tue ich einen Zucker einrieseln lassen. Nachher da tue ich einen Dotter dazu, eine Milli. Ich mache praktisch einen fluffigen Pfannkuchen dort, aber auch nicht so steif, als wie den Tag, den man für einen Kaiserschmarrn hernimmt. Weil da tut man ja das richtig
fest steif. Muss ganz viel Luft drin sein.
Genau. Und dann, was ganz wichtig ist, was falsch gemacht wird, das ist das, dass man die hohen Blüten, da lässt man den Einzelstängel dann noch dran, dass man schön die Hände nehmen kann, dass man die wascht. Und das sollte man nicht tun. Also schauen, dass man schon alle findet, wo keine Leist drauf sind oder kein Ungeziefer. Und dann tut man den auch gar nicht groß schütteln, weil der Blütenstaub, und das sieht man, wenn man es so schüttelt, wird er so ausgerieselt. Genau, das möchte man ja vermeiden. Also tut man den nicht waschen, da vertraut man auf die Wärme beim Braten und auf die Natur, sondern man schaut gerade, ob Käferl drin hat oder was. Gell? Auch gar nicht stark anbeideln oder so. Und dann in den Tag ein dicker Pfannkuchen, Omelett-Tag nimmt man her. Kann man aber auch mit Weißbier machen, den
mit
Tag.
Mit Weißbier, das habe
mit
ich
Weißbier, genau, weil Weißbier ist ja Hefe drin, da geht das noch ein bisschen auf. Oder man kann auch einen
aber
Wein.
Aber passt das noch mit Zucker?
Ja, das passt schon. Das passt schon. Und man kann es aber auch machen mit einem Weinteig zum Beispiel, kann man es auch machen. Aber auf der sicheren Seite ist man auf alle Fälle mit so einem dicken Pfannkuchen
Tag. Aber ein bisschen fluffiger eben wie normal.
Ja,
man,
also genau.
Mit getrennten Eier.
Mit getrennten Eier, anschlagen einfach. Genau, und dann tut man die ja eintauchen. Und dann ist wichtig, dass man so einen Zentimeter hoch da nehme ich definitiv ein Butterschmalz her. Mhm.
Auch also das echte teure?
Das echte teure Butterschmalz, da bummt man da nicht, weil erstens mal gibt es gerade die kurze Zeit und das muss sein.
Ja.
Und dann tut man die in den Dorgeitaucher und dann sieht man, zieht es das nach unten und dann rein in die schöne heiße Pfanne und dann ein bisschen so auf und an. Tüpfeln ein wenig, dass er wieder schön auseinander geht. Und dann tue ich alle mit einem Löffel das Schmalz so ein bisschen oben her, weil man sie ja nicht umdreht. Und ich lasse jetzt die Zweigerl definitiv dran, weil man die ja dann anfieselt. Das gehört ja dann dazu.
Ja, man muss ja irgendwie nicht mehr können.
Man muss ja nicht mehr können. Eine Prise Salz habe ich vergessen. Mhm. Aber in der Vorschau für den heutigen Tag haben wir es ja eh drin, das Rezept.
Ja,
gell?
Genau. Auf der Internetseite br-heimat, www.br-heimat.de. Genau. Da hat Sabine ein sehr appetitanregendes Foto gemacht, muss ich sagen.
Genau.
Wo sie mit Puderzucker überstappt sind.
Ja, es hat ein Fotograf gemacht.
Achso, ja, das hätte ich gar nicht gemacht,
aber genau.
Schaut schon aus wie ein Foto.
Genau.
Und was mir aufgefallen ist, bei manchen Leuten sind die recht fett und bei anderen wieder gar nicht so. Was gibt es da für einen Trick, dass die nicht gar so fett werden?
Erstens einmal müsste man da ja überhaupt, muss da kein Fleisch nicht durch sein oder was. Jetzt da soll das Fett vielleicht, das Butterschmalz nicht zu kalt sein. Okay? Mhm. Und was natürlich auch wichtig ist, dass man es dann gut abtropfen lässt.
Du hast dann auf so einen Küchengreb drauf.
Auf einen Küchengreb drauf oder vielleicht sogar auf ein Gitter. Aha. Bei einem Gitter, da liegt es halt überhaupt nicht im Fett.
Da
das
tue
ich
zu,
auch mit dem Schmalzbohren so. Ich tue auf ein Blech so Küchentücher drauf oder ein Geschirrtücher, das wo ich dann in die Waschmaschine schmeiße. Und dann ein Gitter drauf, das ist von meinem alten Ofen. Das müsst ihr irgendwie aufheben.
Ja, ja.
Und dann tue ich das da drauflegen, dann weiß ich gewiss, dass das ganz so tropft.
Mhm.
Und wenn viel mit Fett angesaugt ist, dann ist Fett zu kalt gewesen.
Ah ja, und da gibt es ja auch immer den Trick, dass man einen Holzkochlöffel reinheben soll.
Richtig.
Wenn es rundherum.
Ja, oder ein Tröpfel von Tag und wenn der gleich ein Tee kommt, gelangt es auch. Und dann, was man natürlich auch macht, man macht ja alle ein Probekirchel.
Ah ja,
genau.
Das darf dann die Kirchen essen.
Das, ja, oder muss.
Wenn es ganz optimal war.
Genau.
Oder wenn es ganz schlimm geworden ist, haben wir es dann früher die hingegeben. Aber erst, wenn es ganz schlimm war.
Ja, wenn man es gar nicht mehr mengen hat. Gell?
Genau. Wir sind Heimat am Tag vor der Sommersonnenwende und es ist ja auch die Zeit der intensivsten Sommerdüfte. Also bei mir daheim, da liegt gerade überall das Heiz zum Trocknen aus, wo ich heute zum Bahnhof gefahren bin. Also das ist ein unglaublicher Duft. Den gibt es nirgends als Parfüm zum Kaufen.
Ja.
Ist auch unerreicht, weil es so viele Zutaten hat. Die Dorflinden blieren, wenn man durch die Dörfer fährt. Mit dem Rall riecht man es am besten.
Mhm.
Und manchmal gibt es an einem Hof ja auch einen Heuerstaun. Die riecht man, bevor man es sieht, oft schon. Der Heuerstaun hat früher doch eigentlich zu jedem Hof dazugehört, oder Sabine?
Ja, natürlich. Im Heuer, da ist ja erstens mal der Duft ist betörend. Gell? Wir haben ja früher das Schlafzimmerfenster über der Heuerstauern gehabt. Mhm. Also das war Genuss hoch pur. Und der Heuer, der ist ja in der Zeit ist ja die mystische Pflanze, die zu jedem Haus gehört hat.
Mhm. Und der hat auch eine spirituelle Bedeutung, oder?
Auf alle Fälle, ja, ja. Der Heuer, der ist, hat sich ja früher ewig geheißen. Erstens einmal hat man aus den Heuerpflanzen, Heueranhänger, haben die Leute früher als Schutzamulett vor böse Geister getragen. Mhm. Kann man heute noch machen. Und man hat ja eine extreme Achtung gehabt vor der Heuerstauern. Und unterm Heuerbaum hat es ja früher immer geheißen, da liegt ein Schatz verborgen. Also wenn der Krieg war, zum Schutz von Hab und Gut haben die Leute im Krieg ihre Sachen unter der Heuerstauern vergraben.
Und irgendwie so Verbindung zum Jenseits gibt es ja auch über den Heuer, oder?
Ja, der Heuer, der ist ja der Hulda gewidmet, also der Frau Holle. Und der gute Geist des Hauses, heißt zwar immer, liegt unterm Heuer. Okay.
Also der hat quasi einen Segen auf dem Hof gebracht.
Ja, der hat einen Segen. Heuer. Das ist die Schutzpflanze vom Hof gewesen. Und darum ist auch die oft am Haus herbei gewesen. Oder auch an der Grenze. Also die Leute haben oft entweder am Haus hierbei oder an der Grenze haben sie einen Heuer gehabt und die haben den hinsitzen können, wo sie Mengen haben. Der ist da aufgegangen, wo er gemeint hat, da gehört er hin. Mhm. Also der Heuer hat sich seinen Platz ja dann oft ganz oft selber gesucht.
Der ist selber gescheit, gell?
Der ist selber gescheit, der braucht uns gar nicht. Genau.
Und mit dieser spirituellen Bedeutung von den Holunderblüten, die haben wir eine Mail gekriegt, aus Vils in Tirol hat uns ein Foto erreicht von der Kirche und die deren zur Firmung immer den Altarraum mit einem wunderbaren Holunderblütenherz, also weiße Holunderblüten und rote Rosen drin schmücken. Also das stelle ich mir auch super vor, wenn die ganze Kirche voller Holunderduft ist.
Mein Wahnsinn, ja, das muss ja hervorragend sein.
Macht es diese Niederbayern eigentlich auch, dass der Holunder als Kirchenschmuck so gefragt ist? Also für mich war es jetzt ganz neu, muss ich sagen.
Ja, also ich war jetzt neulichst vor ein paar Tagen in unserer Kirche drin und da habe ich schon auch gesehen, dass der Holunder mitverwendet worden ist. Okay?
Und hat man den gerochen dann in der Kirche?
Ja, ich war so weit hinten, ich habe nicht gerochen. Nein, ich habe nicht gerochen, aber es wird alles dann verwendet, was sie anbietet. Mhm. Ob jetzt unsere Mesnerin, Marianne, ob die das jetzt bewusst da hat im Hinblick auf die Symbolik vom Holler oder weil er halt so schibliert, das weiß ich jetzt gar nicht. Mhm.
Und oft geht es ja Hand in Hand. Das ist ja,
ja das genau. Das ist halt für alles dann gut, gell? Mhm. Das darf ich auch sagen, ja.
Und du hast ja lange in der Pflege gearbeitet, wie ich weiß, und da habt ihr auch oft eigentlich am Lebensende von den Menschen einen Holunder, wenn das die Angehörigen
genau, wir haben das nach Rücksprache natürlich mit den Angehörigen, haben wir die Verstorbenen, also das war meine Aufgabe, weil ich halt ein bisschen so die Kräuterhexe war, neben meinem Chef. Mhm. Ich habe dann immer so ein bisschen was eingeschnitzt, noch was Schönes, haben wir denen ja Holunderzweigerl in die Anderswelt mitgegeben. Mhm. Okay? Weil der Holler ja im Volksmund so die Verbindung ist vom Diesseits zum Jenseits. Mhm. Okay. Und vor allen Dingen, was wir auch gemacht haben, während des Abschiedes haben wir die Angehörigen und die haben das mit Freude angenommen und es hat ihnen richtig gut da, haben wir die Angehörigen der Sterbenden oder Verstorbenen haben wir einen Holunderblütentee gemacht.
Der
den haben wir ihnen dann gegeben, der hat ein bisschen beruhigt. Und durch das, dass die dann auch das Zweigerl gehabt haben, oder wir haben, wenn es zeitig war, ein Holunderblütenzweigerl aufs Nachtkastel gestellt, mit einem, je nachdem, religiösen Zeichen, ob das jetzt ein Kreuz war oder wie auch immer, der Religion angehören, haben wir das immer so ein bisschen eine Verbindung gesucht, aber selbstverständlich immer noch Rücksprache.
Mhm. Okay? Und das ist auch interessant, finde ich, dass quasi der Holunder, der begleitet einen dann von Kindheit wirklich buchstäblich bis zum Sterbebett, weil die Kinder haben Pfeifferl gemacht.
Also wir haben die Maipfeifferl gemacht, weil innen ist ja der Holunder wach, da ist durchgefieselt worden und da ist hinten wieder ein Stopserl aufgekommen. Fürs Mundstück ist dann auch eingekritzt worden und dann ist vorne auch wieder ein Deckel aufgekommen mit einem kleinen Ritzerl, dass immer so ein Pfeifgeräusch entstanden ist. Aber das war jetzt nicht das Einzige, weil durch das, dass man den so schön aushöhlen hat können, haben wir Wasserreal gemacht, gell? Wir haben uns ja beschäftigen müssen als Kinder. Gell? Oder was wir auch gemacht haben dann, das darf man gar nicht so laut sagen, aber Blasrohre. Wir haben den ausgefieselt und ich weiß, mein Bruder hat einmal einen 5er oder einen 6er gehabt, dann ist er so sauer gewesen und da war der Heuer zeitig und dann hat er den 6er runtergerissen oder den 5er, das weiß ich nicht mehr, und hat ihn zbissen im Mai, die ganze Probe und hat die Spuckewurzel alle durch sein Heuer-Ding durchgelassen. Dabei hätte er es unterschreiben lassen. Das weiß ich noch gut. Und dann, hat es halt gefranzert, aber auch da war der Heuer wieder gut. War wahrscheinlich auch, gell? Einfach eine mystische Pflanze.
Ja.
Da haben wir auch mal eine schlechte Noten durchgelassen.
Da ist der Sechser mystisch verschwunden.
Ja, genau, mit ein bisschen ans Heu verlegen.
www.br-heimat.de, das ist die Adresse, wo Sie das Rezept von der Sabine Zellhuber für Ihre Heuerkirchel finden. Und vielleicht geht es Ihnen auch so, wenn Sie einen Geschmack wieder im Mund haben, den Sie lange nicht mehr gehabt haben. Da kommen solche Erinnerungen hoch. Und über das Wecken von Erinnerungen mit Düfte, mit Geschmacksrichtungen und manchmal auch mit alten Wörtern, da reden wir in den nächsten Stunden ausführlicher. In Habe die Ehre mit der Sabine Zellhuber aus dem Rottal. Aber jetzt geht's einmal Richtung Nachrichten Wetter und Verkehr. Und dann haben wir noch eine Stunde, wo wir noch benannt sind.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Noch eine Stunde lang mit unserer Expertin für alte bayerische Rezepte, mit der Sabine Zellhuber aus dem Rottal. Ich bin die Edith Schuhwalter. Ich freue mich, dass Sie gerade Zeit haben zum Radio hören. Und gleich reden wir drüber, wie der Geschmack von einem alten Gericht uns oft ganz schlagartig in eine ganz andere Zeit versetzen kann. Manche heißen die Sabine auch Erinnerungsköchin. Das ist eigentlich ein schöner Ehrentitel, oder Sabine?
Absolut. Also ich habe wirklich schöne Ehrentitel schon gekriegt. Die Erinnerungsköchin, muss ich sagen, die trifft es am besten.
Mhm. Du machst ja auch Kochkurse auf deinem Hof im Rottal immer. Und muss man wirklich dazu sagen, du machst das ja gar nicht aus finanziellem Interesse. Das Geld tust du ja immer spenden. Was ist denn deine Motivation, warum du diese Kochkurse mit den alten Rezepten machst?
Eine Motivation ist, dass man mit dem Geld auch was Gutes tun kann. Also meine Unkosten werden natürlich getilgt und ein bisschen ein Schmuh bleibt für die Enkelkinder. Und ein Teil wird dann gespendet für gute Zwecke, auch in Heimat, ganz stark für Sternstunden auch. Und die Motivation meiner Kochkurse ist einfach, dass ich unwahrscheinlich gern koche. Das ist von meiner Seite, dass ich ein Menschenfreund bin, ganz ein extremer Menschenfreund, muss ich sagen. Und der Grund ist, dass man in einer kleinen Gruppe Erinnerungen wecken kann, die einen im Herzen berühren. Mhm. Sowohl über das Tun beim Kochen, über den Geschmack, über das Gespräch in der relativ kleinen Runde am Tisch. Also es sind nie mehr wie 8 Personen, das ist die oberste Grenze. Und einfach eine Zeitreise macht, nicht gerade eine kulinarische, sondern eine gefühlsmäßige. Und es war ja auch schon so, es hat schon mit Tränen angegeben. Okay, wenn man jetzt
also
werden Geschmack,
manche direkt überwältigt von ihren Gefühlen.
Genau, ja. Mhm. Manche haben richtig überwältigt von ihren Gefühlen oder gestracht, wie man gestracht. Bei uns auch sagt.
Gestracht. Ich kenne das nicht, das Wort.
Also,
das heißt, es ist tief berührt.
Tief, nein, gestracht, wie sage ich jetzt?
Ja, wurscht, man kann sich schon ungefähr vorstellen.
Weit, gell, im Gefühl, überschäumend.
Überschäumend.
Überschäumend in die Gefühle, sie fast ein bisschen in die Kindheit versetzt und da gestracht, sagt man mal kurz, gell?
Die Niederbayern haben es verstanden, die anderen Kinder sind es
Die Kinder sind es Dinger, die nehmen eher ein Wort her. Mhm. Genau.
Mir fällt jetzt da gerade ein, ich hab, vor kurzem habe ich die Sendung Lebenslinien mit Alexander Herrmann, mit dem Sternekoch, angeschaut. Und der hat genau sowas, wie du jetzt sagst, erzählt, dass seine Mama, die er ganz früh bei einem Verkehrsunfall verloren hat, die hat immer für ihrem Tomatensauce mit pochierte Eier gekocht.
Ja.
Und also das hat es relativ regelmäßig gegeben.
Das ist sein Erinnerungsgericht.
Aber er hat es gar nicht so gewusst eigentlich, mehr hat er erzählt. Und er war in seiner Sterneküche und einer von seinen Sterneköche hat gesagt, heute gibt es Shakshuka. Ja, toll, Shakshuka. Kommt eigentlich aus dem Nahen Osten. Hat er jetzt gar nicht gemeint, dass das was mit seiner Kindheit zum Tor haben kann. Und jetzt ist aber Shakshuka, natürlich die Gewürze sind ein bisschen anders.
Genau.
Aber im Wesen ist es eine Tomatensauce mit pochierte Eier. Und wenn man das am Fernsehen gesehen hat, den sind bei der Erinnerung an die Erinnerung nur die Tränen in die Augen gestiegen, weil er gesagt hat, er war auf einen Schlag wieder 8 Jahre alt.
Ja, so
und Mama
tief
hat
ihn, berührt.
Und Mama hat ihm das gebracht.
Und das ist oft einmal, also nicht immer, weil manchmal kommt einfach eine junge Gruppe und die möchten das wieder lernen. Und ich liebe diese Mädchengruppen vorwiegend, aber auch Männer. Du, bei mir haben Bodybuilder schon herangestanden und waren den Tränen neu oder ganz gestracht, ganz Kind wieder, weil wir das machen. Und die, mögen sie das kulinarische Erlebnis, das bei der Oma gehabt haben dann, das schenken sie sich eigentlich. Mhm. Gell? Erstens mal haben meine Kochkurse ausgesprochen günstig, weil ich nicht möchte, dass jeder sich das leisten kann. Mhm. Und es ist aber auch bekannt, wenn jetzt heute eine Frau kommt, die hat 5 Kinder und sagt, ich muss an jeden Pfennig umdrehen, dann kann die einmal einfach so kommen. Mhm. Die muss nichts zahlen.
Ja.
Weil mir geht es vorwiegend um das, erstens einmal, dass die Gerichte nicht aussterben, die unsere Kindheit ausgemacht haben oder die unsere Kultur ausmachen. Und dass man das immer wieder weiterkocht. Und es geht mir aber auch ein bisschen um das, dass man die Menschen mal ein bisschen wieder im Herzen berührt und ja, entschleunigt. Mhm, das gibt es genau, ja so viele
die
Wörter.
Die Sachen haben ja alle, waren ja aufwendig, die meisten Sachen.
Also, ja, so und so. Ja, die Küche früher, gell. Die Oma war eben daheim und die hat oft einmal, oder da war noch ein Küchentieren da, da ist Mutz gekocht worden, gell, aus wenig und es hat viel Zeit in Anspruch genommen, weil da hat es ja vielleicht keinen Mixer noch nicht gegeben. Genau. Kein Elektromixer und kein Elektroherd. Und da hat man nicht einschalten können, 180 Grad, und das hat passt.
Da haben wir Stunden schüren müssen.
Genau. Und dann ist die Zeit angegangen, wo die Frauen ja in die Arbeit gehen dürfen, beziehungsweise müssen haben, eigentlich dürfen haben. Und dann waren die natürlich sehr beschäftigt. Und dann waren für so Sentimentalitäten wie das Essen gar nicht mehr, nenne ich es jetzt eigentlich nicht im positiven
ja,
Sinn.
Ist schon klar.
Nicht mehr die Zeit über. Da waren Nudeln und Tomatensauce da. Und das war auch gut natürlich. Mhm. Aber für gewisse Sachen, das wo stehen müssen hat, der Germtag ein Beispiel, hat man da, oder wo man zuerst sammeln müssen hat, Heuerblier, gell, haben wir wieder beim Heuer, hat man ja nicht mehr die Zeit gehabt. Es hat ja schnell gehen müssen. Aber unsere Großmütter, die haben jetzt zum Teil weggeht, also meine ich sowieso, weil ich meine, ich bin 63 Jahre.
Das ist aber dann im Oma-Alter
jetzt. Mitsamt die Erinnerungen. Und ich habe mir das jetzt zur Aufgabe gemacht, dass ich das vom Aussterben schütze.
Ja,
das mitsamt ist die Gefühle.
Ja,
und
das
dass ich bei erwachsenen Leid die Gefühle wieder ausgrab, auch wenn da noch mal Tränen da sind. Aber Gott sei Dank habe ich viele Fortbildungen des Tröstens hinter mir, aufgrund meiner Arbeit auf der Palliativstation. Ich kann das gut auffangen, das traue ich mir zu, das mache ich. Aber natürlich sind auch junge Gruppen da, die eine Riesenfreude haben, weil sie das Alte wieder lernen. Schmalzbachers, gell, haben wir Gruppen gehabt im Volkerberg, Mutter-Kind-Gruppe, die haben immer wieder ein Schmalzbachers machen, gern das verkaufen und da machen sie mit den Kindern einen Ausflug.
Da haben sie recht.
Und das stirbt nicht alle auf davon. Und die haben immer die Rezepte dabei. Mhm. Also ganz, ganz toll, ob man aber das jetzt mit der Gruppe oder in der Familie tut. Und ich müssen mir immer von Sprecher, dafür kriegen sie auch ein Fleißbeutel, weil das eben das auch wieder weitergeben.
Es ist nicht
lauter eine Gaudi, sage ich, wie geht jetzt da? Es ist preiswert, aber nicht lauter Gaudi.
Es soll
das müssen sie mir von Sprecher.
Genau. Und das machst du bestimmt gerne.
Gibt es bei mir von. Auch auf dem Gedeck dann schon ein altes Sprecherl. Resal mit dem Besal, kehr das Oferloch aus. Wenn du das nicht gescheit machst, dann haue ich die aus. Weil auch, es hat ja früher, wenn es keinen Fernseher gegeben hat, hat man es ja mit Foppereien und so übergebracht. Also das ist so ein bisschen ein Gesamtbild. Und wenn wir es haben, momentan hat das Freilichtmuseum nicht auf, gibt es auch noch ein Fleißbeutel.
Ein Fleißbeutel?
Fürs fleißige Kochen, wer nicht so fleißig war, wer auf der Vierbein gesessen ist, der muss wenigstens fleißig essen.
Oh, das ist dann immer.
Da gibt es auch eins. Also bis jetzt hat noch jeder eins gekriegt. Wenn ich wieder, ich habe momentan Heu. Aber schöne Sprüche. Und die schreibe ich alle selber. Mit ganzem Herzen.
Und sag mal, wie tust du aussuchen, welche Rezepte dass du in welchem Kurs machst?
Also ich habe ja keine Internetseiten in dem Sinn, sondern durch das persönliche Gespräch. Also wir können ein Menü zusammenstellen, wir können einen schmalzgebackenen Kurs machen, einen Milchspeisenkurs, einen Kartoffelkurs, so bestimmte Sachen. Und dann besprechen wir das miteinander, entweder mit der Gruppe, da habe ich einen Ansprechpartner, jetzt kommen ja schon oft ganze Gruppen, gell, was einer wichtig war, was einer Erinnerungsgericht ist. Manchmal kommen sie auch zu zweit. Ob es ein Menü sein soll oder das und das sollte unbedingt dabei sein. Ich habe einen riesen Kochkurs gehabt und da ist nur um die aufgeschmolzene Rübensuppen gegangen. Und da, ja, da hat es richtig Training gegeben. Und da ist verschieden. Einer hat diese Flaschen gebraucht, weil der hat mehrere Isse reingebracht in seiner Erinnerung. Und da schaue ich schon, dass die unter einer Ding kommen. Weil es geht ja nicht gerade ums Essen, natürlich, aber es geht um die Erinnerung. Glaubst du nicht, wie verschiedene Rupfhauben sein können?
Ja, da haben wir letztes Mal schon
drüber geredet.
Genau, mit den Rupfhauben. Und ich habe mir den Satz gemerkt von dir, wo du gesagt hast, ist nicht das beste Rezept ist entscheidend, weil das hat mir heute oft, ja, das Beste und das Ausgefallenste, sondern das Herzensrezept, das ist, was du daheim
erlebt hast
und was deine Erinnerungen weckt.
Genau, dann kann ich für die Kinder vielleicht noch was draufsetzen, vor allen Dingen bei den Kartoffelkochkurse, gell, dass der sagt, mei, die Repfi-Bankerl, die brauche ich halt oder wie auch immer. Aber dann sage ich noch, du pass auf, die sind auch noch so alte Rezepte und nichts Neues, nichts Modernes wird da nicht gemacht. Sondern es geht einfach um unsere Kultur, um unsere kulinarische Kultur in Bayern, vorwiegend im Rottal.
Genau, und unser kulinarisches Erbe.
Unser kulinarisches
was ja oft mehr
Erbe.
Ist, wie genau. Viele andere Sachen.
Und findest du frei weit und breit. Ganz wegen Leute, die das machen. Mhm. Das kulinarische Erbe, so ist es genauso wichtig, weil es wie eine Kirche oder für mich oder Musikstücke, weil das sind Herzensdinge. Und Herzensdinge in unserer Zeit gehören unbedingt gepflegt.
Unbedingt. Und darum sind wir so unbedingt froh, dass wir die Sabine Zellhuber als wirklich regelmäßigen Gast jetzt gewinnen haben können für BR Heimat. Du warst im Winter das erste Mal da, dann haben wir eine Frühlingssendung gehabt und jetzt sind wir heute in der Sommerausgabe und natürlich werden wir im Herbst dann auch wieder was hören.
Ja, und ich freue mich narrisch, dass ich eingeladen werde, weil mir das eben auch so ein großes Anliegen ist.
Sabine, jetzt habe ich mal eine ganz andere Frage. Und zwar, wie sagt man, also weißt du ein bayerisches Wort für das Wort Huhn? Also ich habe am Dienstag, vielleicht hat es der eine oder andere gehört, eine Biologin zu Gast gehabt, eine Expertin für die Tierart Huhn. Und Huhn, das kann ja Hähner und Gockel. Heißt es ja miteinander. Jetzt habe ich überlegt, wie sagt man da auf Bayerisch? Mir ist voll nichts eingefallen.
Ja, da fällt mir gerade nur ein. Also grundsätzlich ist das Federvieh ist gefickert gewesen. Hat man bei uns gesagt. Das war das gefickert. Aber da waren halt Anten und da auch dabei.
Also
aber
Geflügel praktisch. Geflügel. Das ist ein Wort für Geflügel.
Das gefickert. Das kleine
gefickert.
Und bei den Hähnen und Gickerl, da sagt man bei uns entweder Mistkreier oder Grätscheißer. Gell, weil die haben wir in der Früh, Grät heißt das, Grät ist ja der Strich früher an die alten Bauernhäuser gewesen, der wo gepflastert war. Nach der Haustür außer, das war die Grät, da war die Waschbänge dort, also da hat praktisch bei uns, bei meiner Oma war es so, da war die Waschbänge dort mit der Waschbürsten, gell, da ist die Wäschbürstelt worden und da ist man auch praktisch auf der Grät, dass man nicht einen Dreck drin steht, ein Gras oder ein Kies oder so. Und
da sind Hähner auch immer angelaufen auf der Grät.
Genau.
Und haben
und
was
da
fallen lassen.
Wir, ja, diese war das allweil. Und da haben sie schon mal, ja, ich sage jetzt nicht einen Anstritt, aber da haben sie schon weggesprengt worden. Aber da haben sie natürlich aufs Futter gewatscht. Die haben halt genau gewusst, wenn Bayerin oder der Bauer, ja, Bayerin wahrscheinlich rausgeht oder Tieren, dass die nachher dann Wurz oder das dabei hat, gell, das Hähnerfutter.
Und
das
rauf.
Ist ja dann schön weit schon ausgeschmissen worden. Gell. Und da hat, mei, früher war das ganz normal. Ich sage, dass du einen Hähnertrick zwischen die Zehen gehabt hast. Das hat, da hast du gemerkt, dass es früher losgegangen ist.
Ja. Oder dass man schon Bofuslauf hat können, genau, dass kein R mehr im Monat
genau,
war. Gell?
Genau, kein R mehr im Monat war. Oder Dreckreier, so hat man bei uns gesagt. Aber hauptsächlich haben sie die Grätscheißer.
Ja, aber das war auch mehr so ein humorvoller Begriff dann, gell?
Ja, ja, Hähner hat man schon auch gesagt, Hähner und der Gickerl, aber Grätscheißer war schon so, gehst Grätscheißer vor dann.
Echt, oder haben wir es so gesagt?
Aber heute sagt man die Hähner.
Und weil du sagst, beim Viertern, ja genau, den Hähner tun wir viertern,
ja.
Dann kriegt natürlich der Gockel auch was.
Ja,
so
genau,
ist
der ist da dabei.
Der ist da dabei. Aber mit was sind sie eigentlich früher gefiertert worden? Also heute gibt es ja oft so eine Fertig-Hühnermischung, aber früher haben doch die Hähner
alles gekriegt. Ein Hähn, das ist, die frisst alles wie Sau. Ist ein Allesfresser
gewesen. Und wie wir.
Eigentlich auch, ja.
Alles, was bei uns übrig geblieben ist, oder?
Hat Hähner gekriegt, natürlich. Also ich komme jetzt nicht so, wobei Fleisch ist nicht überblieben, weil man hat noch nicht so viel gehabt. Gell? Das hat auch der Hund gekriegt und Katzen. Aber alles andere, von der, alles was gekocht war, also eine rohe Kartoffelschale zum Beispiel, sowas hat man die Hähner nicht ausgeschmissen. Salatblättel wiederum schon. Aber auch so, wenn es überblieben ist, oder die Rippfischei, dann von Anschein, das war ganz normal. Das haben
also
dann,
die kochten dann?
Ja, die kochten, genau. Das haben dann die Hähner gekriegt. Die also Essensreste, Essigwasser natürlich auch nicht, da ja, hat man ja noch nicht gegeben, aber sonst.
Das fällt mir von der Martina Schwarzmann, von der Kabarettistin ein, was gesagt hat zu ihrem Mann, also Kinder schon, aber das sage ich da nur, wenn wir Hähner auch haben, weil ich mag nicht über das, was die Kinder aus dem Mai raus
genau,
haben, wieder
ja, genau,
die
Dressel haben die Hähner gekriegt.
Und ab drei Kinder Sau, glaube ich, hat es
gesagt. Ja, genau, das kenne ich auch. Ja, gehört, ja.
Genau. Und jetzt haben wir schon drüber geredet, dass Singerl, sagt es ja, ist zu den Küken.
Ja,
genau,
sagen wir Singerl.
Oder Biberl. Und da hat am Dienstag dann eine Hörerin geschrieben, dass sie lebt in Zolling, in der südlichen Hallertau.
Ja.
Und bei Erna sagt man Herl.
Herl, das habe ich noch gar nicht gehört. Biberl, das weiß ich auch. Biberl.
Und weißt du, was lustig war? Das Wort Herl, das habe also bei mir daheim, ich habe sofort ich habe fast den moderieren können. Gleich ein Film ist abgelaufen in meinem Kopf von der alten Frau, wo ich als Grundschülerin Ohr geholt habe. Die hat auch Herrl gesagt. Aha. Und ich habe mich förmlich gesehen, wie ich bei der in Haus über Gret übrigens reingegangen bin. Und da ist links ins Schlafzimmer reingegangen und da hat sie ihre Ohren drin geholt. Und im Eck war also eine Vitrine. Und da waren ein Haufen alte Adventskalender und heiligen Figuren und sowas drin gestanden. Mei, das war ja, also es war ja, den habe ich so andächtig angeschaut.
Überwältigend.
Es war überwältigend, bis sie die, weiß nicht, wie viele Ohren sie holen haben müssen, bis
sie die
abgezahlt hat, habe ich immer da reingeschaut. Und die hat von Herrl geredet und diese ganze Erinnerung ist mit dem alten Wort aufploppt wieder bei mir.
Ja, eigentlich schick, gell?
Es ist eigentlich wie mit dem Essen auch, wenn man ein Wort wieder hört, was man lange nicht mehr gehört hat.
Ja, genau.
Sieht und man das den ist Mensch, ja der das verwendet hat.
Genau, ja.
Und das ist ja auch, entschuldige?
Das ist ja auch bei meinen Kochkursen oft so, dass sie sowas überschneidet oder dass alle sagen, mei, jetzt mehr die Rivanzerl zum Beispiel. Dann weiß man eigentlich gleich, was es ist ja nicht, man kann nicht alles sagen, das aus dem Rottalerischen oder Niederbayerischen, sondern manchmal kommen die einfach vom Bämischen nochmal oder so. Okay? Also überschneidet sie das sowieso wieder. Also beim letzten Kochkurs zum Beispiel, da haben wir Rivanzerl gemacht.
Was sind jetzt Rivanzerl?
Rivanzerl, das ist ein Torg mit Ohr auch. Jetzt warte mal, da gibt es jetzt Epsi, das, wo man die Heid, wie man die Heid nennt. Das ist ein ganz fluffiger Torg mit ein bisschen Hefe drin, der ein bisschen aufgeht. Und die werden dann in der Pfanne im Butterschmalz, so im Durchmesser von 10 cm, da gibt es sogar extra Rivanzerl-Pfannen.
Ach, geil.
Das sind vier so, hat sich mein Gast dann, der Flo, hallo Flo, hat sich der dann gekauft auch, hat mir ein Foto geschickt. Und,
sind die sowieso Raclette-Pfandl dann?
Ja, genau, kannst du fast sagen. Genau. Und das ist eine Rivanzerl-Pfanne.
Interessant. Und natürlich jetzt, weil du hast auch gesagt.
Ganz ein dünner Hefetag eigentlich, ja.
Wenn die Bayer hinausgegangen ist, aus irgendeinem Grund waren die Hähner und die Ohr waren eigentlich immer mit der Bayerin in Verbindung, gell? Nicht so sehr mit dem Bauern.
Genau, also die Bayerin hat sich ums Hähnerfuttern gekümmert und um das. Und das war oft das einzige Geld, was die Bayerin gehabt hat, das war ja ihr Ohrgeld.
Also das war, also ihr persönliches, was für Sachen ausgemacht, was nicht mehr fragen braucht, kaufen wir das, brauchen wir das?
Nein, ja, das war eher so, wie soll ich sagen, der Schmuh, da wo sie auch ihre Küche verfeinert hat.
Ah,
und ich weiß zum Beispiel welche, bei uns in der Nähe, da hat das Ohrgeld auch die Mama gehabt, die ist ja schon lange gestorben und die hat sich mit dem Dirndl oft einmal beim Grammer einen Schokolade gekauft, das hat aber der Bauer nicht wissen dürfen. Da haben die zwei, Bayerin und ihre Tochter, ein Versteck gehabt, wo sie den Schokolade hin da haben. Also der war habig, sagt man bei uns, gell?
Habig.
Habig,
das ist toll.
Ja. Ja, habig, kommt vielleicht von habig, weiß ich nicht. Habe ich jetzt gerade so im Kopf. Angriffslustig.
Der Bauer war habig.
Habig zu ihrer, so nicht, gell? Weil das war ja oft so nach außen hin eins die Bravsten gewesen und daheim.
Also
wieder ein anderes Thema, gell?
Genau. Also nicht alle Erinnerungen sind auch nur positive, muss man vielleicht auch an der Stelle sagen.
Nein,
da fallen dann auch manchmal Sachen ein, die man eigentlich gern vergessen hat.
Ja, genau. Oder es hat viel Platz gegeben, gell? Da wo die Dernsboten, die haben das Kraut gegessen und das Fleisch hat nur der Bauer gekriegt.
Toll, die haben zuschauen
dürfen. Ja, wobei man vom Rottaler Bauer, muss ich jetzt sagen, heimatverbunden, allgemein sagt, dass der sehr großzügig war. Aber auch nicht alle. Wahrscheinlich.
Ja, es waren auch große, die sie es leisten haben können.
Ja, das sind große Bauern gewesen. Ja.
Und jetzt, weil wir bei den Ohren, bei den alten Wörtern sind, sagt man bei euch daheim zum Spiegelei? Bei uns hat es, wo ihr Kind war, nie Spiegelei gegeben, sondern Ochsenaugen.
Ochsenaugen. Gerade wollte ich, jetzt weiß man bald nicht eingefallen. Ochsenaugen, ja, genau.
Aber weil man überall Spiegeleier liest, jetzt sagt man schon selber.
Ja, sagt man selber schon Spiegeleier. Aber und, bei uns hat es auch Ochsenaugen geheißen. Und die haben auch nicht gerade auf einer Seite braten wollen, sondern die hat da mal umdrehen. Also da war das Eiweiß, Omat nicht mehr, war alles weiß. Genau, die waren durch. Was natürlich auch einen großen Vorteil gehabt hat, wegen den Salmonellen, dass die wirklich beidseits, weil man die Hähner haben da oft verlegt, sagt man da, gell?
Nicht in einer Nest.
Ja, dann hast du wieder eingefunden. Und wenn sie nicht gestungen waren, direkt gestungen haben, gell? Deswegen tut man sich halt einen extra Haferl aufschlagen. Das ist ja eigentlich noch so ein bisschen Untugend aus der früheren Zeit, weil heute kriegt man sowieso bloß frische Eier.
Ja, war Vorsichtsmaßnahme.
Genau, es war eine Vorsichtsmaßnahme, dass man nicht in den Tag gestungenes Ohr drin gehabt hat.
Dann hätten wir alles weggeschmeißen.
Ja,
müssen.
Genau. Ja.
Und das andere, natürlich, ich mache halt auch Rührei, sage ich ganz ehrlich.
Ja.
Ist ja auch kein bayerisches Wort. Da habe ich auch lange nachdenken müssen. Eckschlange Ohr, hat man früher gesagt. Bei uns hat man Eckschlange Ohr gesagt.
Ja.
Heute haben wir keine Zeit zum Kochen. Jetzt machen wir schon ein paar Eckschlange Ohr.
Ja.
Dann haben wir auch gegessen.
Da weiß ich jetzt schon her, da darf ich schon wieder recherchieren. Für Rührei, da fällt mir jetzt gerade nicht ein. Vielleicht habe ich es irgendwo im Hinterkopf.
Das fällt dir ein, wenn du nicht mehr drüber nachdenkst.
Wenn ich nicht mehr drüber nachdenke.
Jetzt hören wir mal die nächste Musik an. Vielleicht kommt es schon dabei. Ja, nicht bloß die Heuer staunen, wie wir vorher schon gesagt haben, sondern auch die Hähner, die haben früher zu jedem Hof automatisch dazugehört. Und die Sabine Zellhuber, unsere Erinnerungsköchin, die hat noch ein Rezept dabei für ein ganz altes Eiergericht. Und das heißt Ohrschmalz. Also da darf man jetzt nicht an das Körperteil denken.
Nicht der Ohrenschmalz.
Genau. Sondern wirklich ein Eierschmalz. Was ist denn jetzt das wieder, Sabine?
Gell, da sieht man es im Bayerischen. Da macht ein Buchstaben auf der ganzen
Welten
aus. Genau. Also das Ohrschmalz, das ist, da weiß ich noch gar nicht so lang. Da ist eine Nachfrage gekommen. Dann recherchiere ich natürlich. Gell? Mhm. Weil alles weiß ich auch nicht, ist eh klar.
Gell? Und kann man da recherchieren?
Kann man auch nicht.
Wo kann man da recherchieren?
Ach, mei, da gibt es all die Kochbücher, da habe ich natürlich eine Wahnsinnssammlung. Mhm. Und wenn ich dann weiß, in welche Richtung dass ich gehen muss, dann komme ich schon drauf.
Also Ohrschmalz, jetzt die Auflösung.
Ohrschmalz, das ist eigentlich ein ganz dünner Knädeltag, ein Semi-Knädeltag, wohlgemerkt, mit ganz viel Ohr drin. Das war dann oft in der Zeit, da wo so brutal, die Hähner so brutal gut gelegt haben. Mhm. Also wenn die heuer blieb, waren wir ja vorhin, ist zum Beispiel, weiß man, dass die Hähner nicht so gut legen. Also da macht man, verspricht man nicht drei Kuchen.
Okay? Da macht man was, wo man nicht viel Ohr braucht.
Da gibt es auch kein Ohrschmalz. Aber es gibt ja dann Zeiten, wo die Hähne brutal gut liegt. Okay?
Wann ist denn das? Ich habe keine
Hähne. Weiß ich nicht.
Weißt du zwar nicht, du hast auch keine Hähne da, oder?
Nimmer. Ich habe Hähne gehabt. Genau, momentan haben wir keine. Genau, und das Ohrschmalz, das ist einfach ein ganz dünner Semignädeltag mit ganz viel Ohr drin, der im Butterschmalz wie ein Omelett gemacht worden ist. Und da habe ich eine Anfrage gekriegt von einer Frau aus Massing und hat gesagt, der Opa, 85 Jahre alt, der möchte so gern wieder ein Ohrschmalz, okay, ob ich nicht weiß, was das ist, weil sie wissen es nicht. Und er weiß es auch nicht mehr. Er hat es zwar beschrieben, wie er okay, geschmeckt hat. Und das kann man ja mit Zimtzucker, kann man süß essen, haben wir keinen Schnittlauch auch drauf, da ist klar.
Ah, ja.
Und dann habe ich es aber ich auch nicht gekannt. Und dann habe ich natürlich Ansprechpartner, die im Heimatmuseum waren. Und eine, die ist halt da ganz super gut. Die hat mir dann weitergeholfen, weil das auch in der Massinger Gang Hofner Gegend war. Und die hat das tatsächlich gekannt noch, von ihren Großeltern.
Mhm. Genau. Also du hast gesagt, ein ganz ein dünner Semignädeltag
mit viel dünn, Ohr. Genau, und dünn machen die viel Ohr das. Mhm. Und den tut man dann im Butterschmalz in der Pfanne wie ein Omelette praktisch auszubrachen und dann in Stücke schneiden. Mein Opa war glückselig, weil er Ohrschmalz gehabt hat.
Ja, das glaube ich.
Kann man zum
Salat ein bisschen an, man kann ja auch zum Beispiel ein Weißbrot in so eine Eiermilch eintauchen. Das geht dann ein bisschen in die Richtung wahrscheinlich, oder?
Vom Geschmack ist der Semischmarrn bei uns.
Ah,
übrigens, ist eins von meinen Leibgerichten, der Semischmarrn.
Was gibt es da dazu bei dir?
Ein Kompott. Am liebsten ist mir da Apfelmus, weil da kann ich die Würfel richtig durchziehen.
Und das ist immer gefährlich, weil wenn es ein
bisschen vor Mittag, oder?
Genau. 20 vor 12 läuft dann das ganze Wasser im Mund zusammen, kann man nicht mehr reden. Aber jetzt wollte ich gerne noch in eine andere Richtung gehen mit dir, wenn wir schon vor die Hähner reden.
Ja.
Irgendwann ist ja das Hühnerleben auch an seinem Ende angelangt und dann muss geschlachtet werden, die Hähner. Und man wünscht es nicht mehr, aber man kann das ganze Jahr einmal krank werden. Und da ist Hähnersuppen ja so bekannt, dass die so heilkräftig ist.
Hähnersuppen ist tatsächlich, also erwiesenermaßen, ist Hähnersuppen etwas vom gesündesten, was man machen kann. Also wenn man, wie bei uns heißt es halt, Grementi ist, also schlecht beieinander, oder marot, oder malade kommt aus dem Französischen noch, gell? Wenn man malade ist.
Maladie d'amour, wenn man genau. Liebeskummer hat.
Ja, genau. Und wenn man Grementi ist, dann ist Hähnersuppen das allerbeste, was du machen kannst. Also macht auch tatsächlich was mit dem Blutbild, mit den Leukozyten und wärmt durch. Genau. Und da kommt übrigens auch der Name her, der Marodivung bei Medingi. Also wenn man Marodi war, gell, wenn man nicht gut beieinander war, wenn man nicht mehr Kinder hat, da ist halt wie ein Sanker oder was mitgefahren. Gell.
Dann hat man da einsteigen können.
Kommt auch von dem, genau. Und da hat man früher, wenn man krank war, ich habe immer eine eingefahren, eine Hühnersuppe. Natürlich jetzt keine Backerlsuppe.
Also, die heißt ja nur Hühner.
Ja,
die Suppe lügt, da ist ja gar kein Hühner drin.
Da ist ja gar kein, also man muss wirklich eine Hühnersuppe, die muss man niedertemperiert auch wirklich ganz lang kochen. Und was da wichtig ist, man hat ja da Stoffe drin, die sind alkohollöslich, darum gehört da ein guter Schuss Weißwein rein. Dann hat man fettlösliche, das macht das Fett von der Suppe hin sowieso selber. Und wasserlöslich, das hat man auch. Aber was ich wirklich einen Tipp geben muss, jetzt einen guten Schuss Weißwein rein.
Aha, das
erstens ist es gut, genau. Und dann tut man, ich meine, das ist jetzt zwar heimisch, keine heimische Pflanze, wobei es in Geisenhausen gibt es noch jetzt, einen Ingwer tue ich immer rein. Ich tue ja grundsätzlich Schärfen alle in verschiedene Richtungen. Also mit Ingwer, Pfeffer und auch, dass die Lebensgeister wieder ein wenig flott gemacht werden. Und genau, und ein Gemüse rein. Und die tut man so lang kochen, bis man ein Häcksel darf rausschauen, bis man es nehmen kann und hat bloß noch ein paar dahin.
Aha, so nach 2 Stunden darf er das ungefähr.
Die lasse ich oft 3 Stunden kochen, je nachdem, wie groß die Suppe hin ist.
Aha. Aber was mich jetzt einmal interessieren darf, man sagt, aber die Hähnersuppen, ist das, weil man das Hähnerfleisch anderweitig hat, war es ja nicht so gut, oder kann man das auch von einem normalen Mastguckerl jetzt machen, die gleiche Suppe? Hätte die gleiche Wirkung oder muss es wirklich ein Hähner sein? Gute Frage,
ich kann,
gell?
Ist gute Frage, ja. Aber ich glaube, dass in einer Schlachterei oft ein Hähn gelandet ist und unter die Hähner vielleicht da schon mal ein kleiner Kickerl. Ich glaube, dass es da nicht so genau geht. Wichtig ist, dass die genauen und dass das alles wirklich gut ausgekocht ist. Und das Hähnerfleisch, da ist auch so, du das tue ich dann alles mit einschneiden. Also das Gemüse, das tue ich wickert, die Suppen, die tue ich dann richtig abseiern. Und den Kickerl, das Fleisch, das schneide ich alles klar, das kommt da wieder rein und ich tue halt Erbsen dazu.
Ah, okay? Ja, das ist auch gut.
Und früher hat man zu der Hähnersuppe einen Semignil auch gegessen. Das war wirklich ein intensives
Essen. Das ist ein ganzes Essen, nicht bloß eine Suppe, gell?
Und Hähnersuppen, ich habe ein ganz gutes Hähnersuppenrezept, aber was ganz wichtig ist, Leute, ich sage es euch, ihr müsst einen Arsch oder Schwanzel wegschneiden, weil da haben die Talgdrüsen und da wird die Suppe schal. Es gibt ganz wenige Rezepte, fast keins, aber ich sage es euch, ich habe recherchiert, sonst die Bayerinnen, da muss der Arsch weg.
Bei der Suppe.
Bei der Suppe.
Beim Braten wäre er gerade gut.
Beim Braten, da streiten wir uns drum, aber bei der Suppe, da kriegt dann Arsch der Hund und Katz.
Aha,
also genau. Ja, weil da haben die Talgdrüsen drin und das kocht sie so aus und dann hat die Suppen auch nicht die schale Farbe so. Und so kommen gelbe Röhren, Sellerie, kommt eine, ein Knoblauch tue ich noch mit rein, Zwiebel sowieso, den tue ich davor sogar ein wenig anbraten.
Also Röststoffe.
Genau, Röststoffe und dass die Farbe schöner wird. Gell, dann ist es ein wenig gelbler da. Und eine Hähnersuppe steht über allem, ist bei mir in der Gefriertruhe immer für etwa einen Kranger auf Reserve drin.
Genau, sollte man immer haben und hoffen, dass man es nicht braucht.
Genau
und
so
dass man es dann als Genuss essen kann.
Genau so ist es, da ist es noch besser. Genau.
Sabine, hast du noch ein Sprichel zum Heuer, zum Abschied?
Ein Seehers weiß ich noch. Und zwar, Heuer Blier und Heuer Birl schenken Zauberkräfte. Aus ihnen macht die Anna Mirl ihre Liebessäfte.
Aha, die Heuer Birl, da ist noch ein bisschen hin.
Ja, genau.
Da wird es noch September. Jetzt haben wir gerade die Knospen dort, aus denen kann man auch was machen.
Aus die Knospen?
Nicht die Knospen, Entschuldigung, die, was du vorhin gesagt hast, wir kapern kann man die
einlegen. Ja, genau, die kann man wie kapern einlegen.
Oh, jetzt habe ich die... Das haben wir jetzt gar nicht mehr vorgehabt. Eigentlich wollte man bloß nur den Spruch mal sehen.
Genau. So. Da habe ich nämlich, ja, da ist Hexenpfeffer. Habe ich von einer Bekannten neiligst ein Rezept gekriegt. Kann man wie kapern, einlegen. Und die Knospen müssen natürlich davor gekocht werden. Und es sind tatsächlich die grünen, unreifen Beeren. Mhm. Also es gibt von heuer nicht leicht Epsi, wo es man nicht hernehmen kann. Mhm. Das geht von der
Rinden. Aber da ist das Sambugrin drin, oder? Wo man speimen muss. Darum muss man es vorher kochen.
Wahrscheinlich. Darum muss man es. Und dann schön einlegen, muss man es davor kochen. Mhm. Genau, weil so bringt man es aus. Also ich tue es jetzt nicht, ich sprich es nur an.
Jawohl, nicht empfehlen, sondern
nicht empfehlen, genau. Ansprechen,
muss dass jeder ich für weiß, sich entscheiden.
Ich habe es noch nicht ausprobiert, im Gegensatz zum Heuerzucker statt Vanillezucker. Das ist eine gute Idee.
Das ist auch gut. Das machen wir mit den Blüten.
Macht man mit den Blüten.
Die gibt es ja noch jetzt.
Ja, genau.
Und über die Heuerbill, da reden wir dann im Herbst irgendwann, wenn es das nächste Mal wieder zu uns kommt.
Das war ja.
Und jetzt sage ich für heute einfach Dankeschön, Sabine, weil es war wieder so interessant mit dir und deine. Wir haben alle, glaube ich, eine innere Zeitreise wieder gemacht.
Ja, das freut mich. Macht es gut, bleibt gesund.